Ja, hallo, hier ist die Axiom-Sendung, die Wissenschaftssendung auf Radio X, heute zum Thema Stadt, Stadtreflexion und Raumsoziologie. Jetzt zuerst spielen wir ein Gespräch von einen Text von Renata Martins, den sie über Rilkes Malte Brigge geschrieben hat, seine ersten Stadterfahrungen, die Erfahrungen in Paris. Und weitere Beiträge kommen von Stefan Kyrileis.
Der gerade gekommen ist.
Ja.
Aber verspätet ist, weil die Straßenbahn im Moment nicht fahren.
Oh, es fahren keine Straßenbahnen, das ist ja unglaublich.
Nee, da ist ein Taxi in eine Straßenbahn reingefahren.
Okay.
Und deshalb fahren im Moment zwischen Philipp-Franz-Platz und Sonneplatz keine Straßenbahn.
Okay, also dann kommt jetzt erst der Beitrag von Renata und dann Stefan Kyrileis. Okay, bis gleich.
Hierher kommen die Leute, um zu sterben. Ich würde eher meinen, es stürbe sich hier. Das sagt die Hauptfigur Malte des Romans in die Aufzeichnungen des Malte Laures Brigge, des deutschen Schriftstellers Rainer Maria Rilke über seine ersten Eindrücke von Paris Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Welt ist Stadt geworden und die Stadt wurde Welt, indem sie zunehmend unterschiedliche regionale, nationale und kontinentale Lebensarten in sich vereint. Die Großstädte sind keine monolithischen Zentren einer Zivilisation zur Beherrschung anderer Kulturen, sondern sie sind ambivalent und bunt, durchgesetzt mit einer Vielzahl unterschiedlicher Lebensstile und Kulturen. Die Erfahrung der Stadt ist in die Stadt als literarisches oder philosophisches Thema existiert schon seit der Antike. Die Stadt diente unzählige Mal als privilegierte Metapher für Seele und Gedanken, beispielsweise in Platons Republik. Bereits Vergil behandelte die Idealisierung des Lebens auf dem Land im Gegensatz zu dem dämonischen Charakter der Stadt in Georgica. Die alte Opposition zwischen die irdischen, verfluchten, vergänglichen Stadt und der göttlichen Stadt kehrte mit Charles Baudelaire lyrischer Topographie in seiner Tableau Parisien zurück. Paris, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, hat auch im 20. Jahrhundert seine Ausstrahlung bewahrt. In Paris kommt die Stadt zu Bewusstsein. Dieses Stadtbewusstsein hat hier zuerst seinen Ausdruck gefunden. Der Ort der Wünsche, die phantasmatischen Landschaften der Vergnügungen. Paris drückt eine neue Mythologie der Moderne aus, fähig seine Passanten, Bewohner, Besucher, Flaneur, Dandys und Künstler zu einbedrucken. Der Einfluss von Paris hat in starkem Maße seinen Nachbarn Deutschland erreicht. Paris war wie keine andere Stadt außerhalb der deutschen Grenzen für die deutschen Dichter ein verheißungsvoller Ort, bedingt durch ihre Erfahrungen mit dieser Stadt. Zahlreiche deutsche Dichter und Schriftsteller haben Paris besucht, aber für keinen deutschen Dichter vom 19. Jahrhundert zum 20. Jahrhundert hat seine Stadt eine so tief folgenreiche Bedeutung gewonnen wie für Rainer Maria Rilke, dessen Leben und Werke ohne Paris undenkbar war. waren. Hilkes Pariser Jahre umfassen die Zeit von 1902 bis 1914, die eine Persönlichkeit und sein Werk im starken Maße geformt haben. In den Jahren 1904 bis 1910 entstand Hilkes Roman Die Aufzeichnungen des Maltes Lauris Priege, mit dem Autor den ersten Roman der Moderne verfasste. Zugleich war Hilke einer der bedeutendsten Lyriker seiner Zeit. Dieser Roman, der sich als das Pariser Tagebuch eigentlich unter dem Eindruck des ersten Paris-Aufenthalts Rilkes von 1902 bis 1903 eines fingierten Dichters malte, präsentiert, ist eine Antwort auf das Schockenerlebnis Großstadt, auf das Problem des Sagens, auf die Ängste und die Begegnung mit dem Doppelgänger und sich selbst. Als erstes innerhalb der deutschen Literatur bricht er radikal mit der Tradition des Romans des 19. Jahrhunderts. Es gibt keine kontinuierliche Handlung, auch keinen Erzähler im herkömmlichen Sinne. In den Pariser Impressionen herrscht von Anfang an der andere Blick in seinen Notizen vor, der nicht der prächtigen Metropole gilt, sondern in erster Linie deren Schatten und Nachtseiten wahrnimmt. Hilke schrieb über Paris: Man fühlt auf einmal, dass es in seiner weiten Stadt Heere von Kranken gibt, Armeen von Sterbenden, Völker vom Toten. Ich habe das noch in keine Stadt gefühlt und es ist seltsam, dass ich es gerade in Paris fühle, wo der Lebenstrieb stärker ist als anderswo. Die Urbanisierung seit dem 18. Jahrhundert hatte große Auswirkungen auf die sich herausbildende bürgerliche Gesellschaft, auf die Gewohnheiten und Verhaltensweisen der Bürger und auch auf deren Gedanken und Wahrnehmungsweisen. Innerhalb dieses experimentellen Umfeldes entwickelten sich übrigen Formen der Gesellschaft, die als Startmotiv zu einem fruchtbaren Feld für die künstlerische Produktion wurde. Die Stadt bildet nun ein bedeutungsvolles Szenario. Sie wird zur Kulisse und den Geschichten, Erzählungen und Romanen personifiziert. Mit der Industrialisierung der Städte stabilisierte sich zusammen mit der frenetischen urbanen Entwicklung eine neue Ordnung oder auch Unordnung heraus, sowohl wirtschaftlich als auch technisch und sozial. Oswald Spengler beschreibt den Charakter von Weltstädten am Beginn des 20. Jahrhunderts in seinem Endzeitszenario Der Untergang des Abendlandes. Die Städte spielen für Spengler eine besonders tragische Rolle, in denen das Leben erstarrt, weil die Menschen in ihnen unfruchtbar werden in Körper, Geist und Seele. Der Aufstieg der Städte ist für den Geschichtenphilosophen der Beginn des Untergangs, nicht nur der Untergang des Abendlandes, sondern jeder Zivilisation. Unter dem Einfluss des Pessimismus befürchtete Georg Simmel, es sei das Schicksal des Großstadtbewohners, dass er zu viel erlebe. Die Fülle der Ereignisse erlaube dem Einzelnen nur noch Gefühle der Unzulänglichkeit und Hilflosigkeit. Für Georg Simmel besteht die Tragödie der Kultur in der Reizüberflutung des modernen Menschen. Walter Benjamin musste erkennen, dass die Stadtbewohner trotz aller Erfahrungsentsteignung weder melancholisch noch trotzlos sind. Denn der ultramoderne Einzelne hat längst vereinlicht, dass er von subjektiven Erfahrungen nur behindert wird. Die heutigen Großstadtbewohner sind Leistungssportler der Mimesis. Die pünktlich und ohne Murren die von ihnen geforderten Verwandlungen liefern. Auf den jungen Malte wirkt die Stadt jedoch ganz anders. Ich lerne sehen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es geht alles tiefer in mich ein und bleibt nicht an der Stelle stehen, wo es sonst immer zu Ende war. Ich habe ein Inneres, wo dem ich nicht wusste. Alles geht jetzt dorthin. Ich weiß nicht, was dort geschieht. In diesem Unbestimmbarkeit, in dem, wie die Stadt auf die Seele des Einzelnen einwirkt, sehe ich die Aktualität Rilkes.
Ja, das war der Beitrag von Renata Martins. Sie ist eine brasilianische Promotionsstudentin hier in Frankfurt und schreibt eben auch über Rilke und Stadt ihre Dissertation. Jetzt folgt der Beitrag von Stefan Kyrileis.
Auf deinem Küchentisch vergessen.
Städte sind keine homogenen oder statischen Gebilde. Ihr Gefüge wird durch den sozialen und wirtschaftlichen Wandel der Gesellschaft beeinflusst. Während die Mobilität der Stadtbewohner seit der Industrialisierung stetig gewachsen ist, kann der Baubestand einer Stadt aufgrund seiner Immobilität nur sehr begrenzt und zeitlich verzögert den Entwicklungen angepasst werden. So führte die Motorisierung in den westlichen Industrieländern zu einem Suburbanisierungsprozess, also dem Wegzug aus der Stadt in das Umland, wo Bauland billiger und die Gewerbesteuer niedriger ist. In Entwicklungs- und Schwellenländern kam es dagegen zur verstärkten Urbanisierung, also der Landflucht in der Hoffnung auf ein besseres Leben in der Stadt. Auch der Abbau oder die Verlagerung von Arbeitsplätzen und damit die Schließung von Gewerbestandorten im Zuge der globalisierten Wirtschaft haben in jüngster Zeit großen Einfluss auf das Stadtgefüge. Im Zuge dieser sozialen und ökonomischen Prozesse wurden Funktionen und die Verteilung der Bevölkerung innerhalb der Stadt, zum Beispiel von alten Stadtteilen in Stadterweiterungsgebiete bzw. zwischen Stadt und Umland oder gar in andere Landesteile verlagert. Während die Stadtforschung in den 80er Jahren ihren Fokus noch auf das Absinken einzelner Stadtteile richtete, sind heute teilweise ganze Städte vom Schrumpfung und Verfall bedroht. In der Bundesrepublik Deutschland wurden 1960 die Bodenpreise freigegeben. Wie in anderen Ländern mit freiem Bodenmarkt besteht seitdem eine starke Wechselwirkung zwischen den erzielbaren Renditen und der Nutzung von Grundstücken. In zentral gelegenen Gebieten wie dem Stadtzentrum sind die Bodenpreise hoch. Um entsprechende Renditen zu erwirtschaften, müssen daher hohe Mieteinnahmen erzielt werden. Aus den meisten Innenstädten wurde daher die Wohnnutzung zugunsten von Büro- und Geschäftshäusern verdrängt. Wenn die Qualität eines Viertels und damit die Nachfrage sinkt, können nicht mehr so hohe Preise verlangt werden. Dies kann eine für die betroffenen Viertel negative Kettenreaktion auslösen. Um die gesunkenen Renditen auszugleichen, wird nämlich nicht mehr in die Gebäude investiert, was sich wiederum auf die Mieten auswirkt. Durch die niedrigen Mieten kommt es in den Vierteln zu einer Konzentration ärmerer Bevölkerungsschichten, häufig Migranten aus dem Ausland oder in Entwicklungsländern aus dem ländlichen Raum. Erfolgen keine Gegenmaßnahmen, droht nach einer Phase der Verslammung der Verfall der Stadtviertel. Auch wenn Viertel, die von solchen Prozessen betroffen sind, oft in der Nähe der Innenstädte oder in nordamerikanischen Städten des Geschäftsviertels, dem sogenannten Central Business District, liegen, kann man in diesem Fall analog zur marginalisierten Schichten in der Gesellschaft von einer Marginalisierung der Viertel sprechen, da diese in ihrem Rang bzw. Ruf und ihrer Bedeutung in eine Randlage geraten. In der Literatur hat sich für diese marginalisierten Viertel noch kein einheitlicher Begriff durchgesetzt. So wird im deutschsprachigen Raum von rückständigen Vierteln, verschatteten Gebieten oder Sanierungsgebieten gesprochen. Als Slum bezeichnete Gebiete werden besonders in der älteren Literatur auf einer niedrigeren Ebene eingeordnet. So schrieb Ludwina Kühne-Bühning im Jahre 1959 über die Bereinigung von Notstandsgebieten im rheinisch-westfälischen Industriegebiet: Ein sanierungsreifes Wohngebiet kann zu einem Slum-Gebiet werden, wenn asoziale Kreise die Bevölkerung unterwandern. Slums werden daher nicht nur durch die gesundheitlichen Mängel der Wohnungen und Wohngebiete geprägt, sondern darüber hinaus durch das Verhalten der darin lebenden Bewohner. Neue Definitionen betrachten neben der für den Wohnzweck ungeeigneten gewordenen Bausubstanz als Kennzeichnung eines Slums soziale Indikatoren, hohe Arbeitslosenrate, soziale Segregation, geringes Einkommen der Bewohner, sehr hohe oder sehr niedrige Mobilität der Bewohner und schlechte soziale Infrastruktur. Kriminalität und Anomie können als Folge der schlechten Lebensbedingungen im Slum angesehen werden, sind aber keinesfalls Voraussetzungen. Wilfried Wöll definiert den Begriff Slum in seiner 1985 erschienenen Arbeit Die Slums von Lissabon so: Die oberen Grenzen des Slums variieren mit den Wohnstandards. Die untere Grenze liegt absolut bei der Obdachlosigkeit. Noch sind die Verhältnisse in den mitteleuropäischen Staaten meist nicht so katastrophal, dass sie mit Slum bezeichnet werden müssten. Der Abbau von Sozialleistungen, die hohe Arbeitslosigkeit, der Geldmangel von Staat und Kommunen sowie internationale Bevölkerungswanderungen könnten aber auch hier bald zur Bildung von Slums führen. Da die Erforschung von sozioökonomischen Prozessen innerhalb der Stadt vom angloamerikanischen Raum, beginnend mit der Chicagoer Schule der Sozialökologie, ausging, haben sich auch außerhalb der englischen Literatur die Begriffe Residential Blight, Slum oder Ghetto, letzteres als Bezeichnung von Wohnvierteln, die überwiegend von bestimmten ethnischen Minderheiten bewohnt werden, durchgesetzt. Entsprechend der verschiedenen Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme hat auch die marginale Stadt viele Formen. Den heruntergekommenen Arbeitervierteln, Barackensiedlungen oder vernachlässigten Hochhaussiedlungen sind aber die baulichen Mängel, mangelnde Infrastruktur und die soziale Segregation gemeinsam. Marginale Stadtteile entstehen sowohl, wenn staatliche Planungs- und Lenkungsinstrumente fehlen oder wie in Nordamerika oder in Entwicklungsländern versagen, als auch, wenn staatliche Investitionen ausschließlich in die Stadterweiterung bzw. vollständige Stadterneuerung fließen.
In meiner Stadt gibt es Fassaden, jammervoll wie ein Zirkuszelt, das sich verzogen und überladen an ein paar schiefen Masten hält. Dahinter hängt in all den Räumen die gleiche Schlafzimmerlandschaft. Ein Hirsch am Bergsee hilft beim Träumen und gibt für morgen neue Kraft. Ein Hirsch am Bergsee hilft beim Träumen und gibt für morgen neue Kraft. In meiner Stadt, da gibt es Straßen voll Hochmut und eitler Allüren, die über ihren Stolz vergaßen, woher sie kommen und wohin sie führen. Der Horizont in festen Zügeln und die Windrose liegt auf Eis. Für Vögel mit gestutzten Flügeln ein Käfig schön wie's Paradies. Für Vögel mit gestutzten Flügeln ein Käfig schön wie's Paradies. In meiner Stadt, da gibt es Berge aus Müllruinen, Schweiß und Blei, des Teufels und der Menschenwerke, und keiner denkt sich was dabei. Ein Golgatha aus Müll geboren und zementiert, damit es hält. Dort hat kein Pilger was verloren, von dort erlöst keiner die Welt. Dort hat kein Pilger was verloren, von dort erlöst keiner die Welt. In meiner Stadt.
Da die Stadtforschung ihre Wurzeln in Nordamerika hat, zunächst einige Worte über die dortige Entwicklung. Danach kehren wir wieder nach Westeuropa zurück. Die Erforschung von Entwicklungen, die zum Absinken von Stadtvierteln führte, begann in den 20er Jahren in Nordamerika. 1925 entwickelte E.W. Burgess am Beispiel Chicagos ein Ringmodell der Stadtentwicklung. Er entdeckte eine Marginalisierung der alten Viertel rund um das Geschäftsviertel, da mit dem ringförmigen Wachstum der Stadt hochwertige Wohnfunktionen nach außen verlagert wurden. Auch Hoyt sah in seiner Untersuchung von 1939 eine Verlagerung der statushohen Wohngebiete nach außen. Diese Entwicklung verlief in seinem Modell aber nur in bestimmten Raumsektoren ab und nicht über den gesamten Ring wie bei Burgess. In seiner Grundtendenz hat das Modell von Hoyt noch heute Gültigkeit. Abgesehen von Aufwertungsmaßnahmen in den Kerngebieten und einigen von der US-Bundesregierung unterstützten Sanierungsmaßnahmen erfolgten in den USA Investitionen fast ausschließlich in Neubauprojekte. Abgewohnte Gebiete der Kernstädte werden als finanziell tote Zonen aus den Investitionsstrategien ausgeklammert, beschreibt Elisabeth Lichtenberger die Situation in ihrem Buch Stadtverfall und Stadterneuerung. Wenn das private Kapital in bestimmten Räumen keine Erträge liefert, wird es schnell abgezogen. Das öffentliche Budget ist zu niedrig, um in diesen Gebieten ausgleichend eingesetzt zu werden. So kommt es zu einer starken Neubautätigkeit am Stadtrand und im Geschäftsviertel. Norman und Susan Faunstein beschreiben dieses Phänomen so: Im Kerngebieten findet Gentrifizierung statt, während periphere Wohnviertel Brandstiftung erleben und aufgegeben werden. Vielleicht gerade bevor neue Bautätigkeit einsetzt. Diese Entwicklung kann mit dem Schlagwort von der Zitadelle, also dem aufgewerteten Stadtzentrum, dessen Bürohochhäuser Headquarter-Funktion übernehmen und im Ghetto gekennzeichnet werden.
Die Verslammung von Wohnvierteln wirkt sich negativ auf die Steuerkraft der Kommunen aus, da die Grund- und Bodensteuern ein erhebliches Steuervolumen darstellen. Werden aber Wohnviertel von den Besitzern aufgegeben, entfällt ein großer Teil der Einnahmen, während immer mehr soziale Problemgruppen in die Stadt ziehen. Dagegen ziehen die Mittel- und Oberschichten oft in die Gebiete der den Städten benachbarten Townships. Die Folgen sind, dass für die marginalisierte Bevölkerung kein ausreichendes soziales Angebot geschaffen werden kann, was wiederum zu einer Steigerung der Kriminalität führen kann. Es sind aber nicht nur ökonomische Gründe, die zum Absinken von Stadtteilen führen. In der amerikanischen Gesellschaft besteht noch immer die Tendenz der ethnischen Segregation. So sinken Wohngebiete, in die Personen ethnischer Minderheiten einziehen, in ihren Wert und werden oft von den weißen Bewohnern verlassen. Deshalb wird durch inoffizielle Barrieren, zum Beispiel Flächennutzungspläne, die nur eine teure Bauweise zulassen, der Zuzug von farbiger Bevölkerung in die Eigenheimgegenden der Vororte erschwert.
Unsere Autobahn ist breiter, unser Fernsehturm ist höher, ja höher, viel höher.
In Westeuropa fehlt der Platz, um ganze Stadtteile aufzugeben und verfallen zu lassen. In den ehemaligen Staaten des Ostblocks wurde diese Strategie aber aus ganz anderen Gründen als in Nordamerika ebenfalls angewendet. Obwohl in den Staaten des ehemaligen Ostblocks private Investoren und Renditeerwägungen keine Rolle spielten, haben sich auch hier in den Kernstädten Verfallsgebiete gebildet, die teilweise noch heute im Stadtbild zu sehen sind. Ihr Entstehen ist durch fehlende Reinvestitionen der staatlichen Träger der Wohnungswirtschaft zu erklären. Zum einen fehlten aufgrund künstlich niedrig gehaltener Mieten die Mittel zur Renovierung. Der wichtigere Grund war aber, dass die alten Baubestände nicht in das Bild der Parteifunktionäre von einem modernen sozialistischen Staat passten. Daher sollten langfristig alle alten Baubestände durch Neubauten ersetzt werden, um das neue Gesellschaftssystem auch im Bild der Städte zu manifestieren. So entstanden an den Stadträndern Großwohnsiedlungen aus normierten Fertigteilelementen, der sogenannten Großplattenbauweise. Die Zentren wurden vielerorts flächensaniert und erhielten dabei eine in funktioneller und baukünstlerischer Hinsicht weiterreichende sozialistische Prägung. Die bürgerlichen Altbaugebiete wurden dagegen planmäßig vernachlässigt, um später weitere Flächen für Neubauten zu haben. In der ehemaligen DDR stammten 1986 noch 42% aller Wohnungen aus der Zeit vor 1919, 17% aus der Zeit vor 1945 und lediglich 41% des gesamten Wohnraums wurde nach 1945 errichtet. Der Wohnungsbestand war also völlig überaltert. Durch fehlende Pflegeaufwendungen wurden dann auch zwischen 1971 und 1981 690.000 Wohnungen unbewohnbar und zum Teil abgerissen. Der Stadtzerfall und die Umweltverschmutzung waren die entscheidenden Auslöser für die Bildung einer Bürgerrechtsbewegung in Leipzig, die mit ihren Montagsdemonstrationen entscheidend zum Sturz der DDR-Regierung beitrug. Mit dem durch steuerliche Absetzmöglichkeiten künstlich erzeugten Bauboom in den 90er Jahren sind viele marginalisierte Innenstadtviertel ostdeutscher Städte wieder aufgewertet worden. Gleichzeitig wurden die Großplattensiedlungen In DDR-Zeiten als moderne und komfortable Wohnform attraktiv, zu unbeliebten DDR-Relikten. Wer es sich leisten konnte und kann, zieht aus den Plattenbauten aus und zieht in den Westen oder ins Eigenheim. Zwischen 1990 und 2004 stieg der Wohnungsleerstand in Ostdeutschland von 300.000 auf 1,3 Millionen leere Wohnungen. Gleichzeitig wurde 1 Million neue Wohnungen errichtet, 40% davon in Ein- und Zweifamilienhäusern. In den Plattenbausiedlungen bleiben all die übrig, die sich einen Umzug nicht leisten können. Rentner, Langzeitarbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Asylanten. Diese Entmischung führt zu sozialen Spannungen. Nachdem die Mittel der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften knapp geworden sind, werden öffentliche Fördermittel vermehrt zum sogenannten Rückbau der Plattensiedlungen anstatt zur Sanierung des Bestandes verwendet, da keine Nachfrage mehr nach diesen Wohnungen zu erwarten ist.
Erzählen. Ich hobbel, wenn ich geh, und die Ohren wollen auch nicht mehr so richtig. In der Frühstückspause verschüttel ich den Tee, aber für mich ist das alles nicht so wichtig. Mit meinem Presslufthammer fühl ich mich verbunden und bin verknallt in Staub und Schutt. Und ich ratter euch in nicht vor 4,5 Stunden ein Einfamilienhaus in Dutt. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Radadatzong, radadatzong, weg ist der Balkon, dong. Das seh ich mich allerbest. Ich jammer ja auch nie rum. Von Lohnerhöhung oder Arbeitsgesetz. Und der findet, ich bin gar nicht so dumm. Moin, moin, mein Bernhard, nach Hin- und Gutholz brüllt er mir manchmal ins Ohr. Und dann krieg ich ne Zigarre und dann bin ich ganz stolz. Und dann knatter ich ihn ein vor. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Radadatzong, radadatzong, weg ist der Balkon, dong.
Auch im Westen Deutschlands werden heute Großwohnsiedlungen aus den 60er und 70er Jahren wegen der Monotonie des Wohnumfeldes und den Mängeln an sozialer Infrastruktur als Wohnort gern gemieden. Auch hier kommt es zu einer Entmischung der Bevölkerung. Ansonsten tritt städtische Marginalität nicht so deutlich auf wie etwa Nordamerika. Die bisher vorhandene Kombination zwischen staatlichen und privaten Investitionen, die kleinräumigen Stadtstrukturen und Gesetze, die bisher mit dem Eigentumsbesitz Verpflichtungen verbanden, haben bisher großräumigen Stadtverfall verhindern können. Durch die Zerstörung im letzten Weltkrieg wurden zudem viele potenzielle Problemgebiete wie dicht bebaute Altstadtgebiete zerstört und der anschließenden Umstrukturierung zur modernen, autogerechten Stadt fielen neben großen Mengen Bausubstanz auch auf die kleinteiligen Stadtstrukturen zum Opfer. Auf die Phase des Wiederaufbaus folgt die Stadterweiterung, da analog zum Wirtschaftswachstum auch ein stetiges Bevölkerungswachstum erwartet wurde. Die unmodernen Altstadtgebiete und gründerzeitlichen Arbeiterviertel wurden dagegen vernachlässigt. In der Bundesrepublik Deutschland wurde zwar schon Anfang der 60er Jahre über die Erneuerung alter Stadtteile diskutiert, aber erst Mitte der 70er Jahre erhielt die Bestandspolitik Priorität. Mit der Suburbanisierung und dem steigenden Wohlstand sind in den letzten Jahrzehnten die Ansprüche an Wohnung und Wohnort gestiegen. Neben der Wohnausstattung spielt der Freizeitwert und die Wohnlage eine immer größere Rolle. Die Wohngebiete in alten Arbeiterquartieren und am Rande der Innenstädte wurden für bestimmte Bevölkerungskreise wegen ihrer hohen Verkehrsbelastung, fehlender Grün- und Freiflächen, schlechter Ausstattung und hoher Bebauungsdichte unattraktiv. Andererseits wird in den letzten Jahren nicht nur das Wohnen im Grünen, sondern auch eine zentrale Lage in der Stadt als Wohnqualität erachtet. Bei der Erklärung von Marginalisierungsphänomenen in der Stadt spielt eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle. Die bisherigen Theorien beschränken sich aber hauptsächlich auf ökonomische, wohnungsmarktinterne und externe Faktoren. Dabei wird von einer großen Mobilität der städtischen Akteure ausgegangen, die in der Realität nicht immer vorhanden ist, da einerseits Bewohner nicht ihre gewohnte Umgebung verlassen wollen und andererseits Planung bis zur Realisierung mehrere Jahre oder Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Der Filtering-Ansatz geht davon aus, dass auf dem Wohnungsmarkt ein Angebot von gleichmäßig abgestuften Häuser- und Wohnqualitäten einer Nachfrage von Beziehern gleichmäßig abgestufter Einkommen gegenübersteht, wobei die Bezieher der höchsten Einkommen auch immer die höchsten Wohnqualitäten nutzen. Da der Bestand im Alter seinen Wert verliert, ziehen diese in die Neubauten, die im Modell auf der höchsten Qualitätsstufe errichtet sind. Die frei werdenden Wohnungen können jetzt von Beziehern der zweithöchsten Einkommensstufe bezogen werden. Diese Umzugskette setzt sich über mehrere Perioden fort, sodass am Schluss die Wohnungen mit der schlechtesten Qualität leer stehen bleiben und abgerissen werden können. Diese Theorie spielt in der Wohnungspolitik eine besondere Rolle, da mit ihr begründet werden soll, warum die Schaffung neuer Wohnungen durch private Investoren langfristig auch die Wohnsituation der schlechter gestellten Privathaushalte verbessert. Der sogenannte Sicker-Effekt bzw. Trickle-Down-Prozess. Die Entwicklung in der Praxis läuft aber nicht so ideal wie im Modell ab. Da Angebot und Nachfrage sich nicht in allen Segmenten die Waage halten und die Hausbesitzer versuchen, ihre Profite zu maximieren. So kommt es bei steigenden Instandhaltungskosten und sinkenden Mieten zu Desinvestitionen, um die Bodenrente hochzuhalten. Einzelne Hausbesitzer, die die Instandhaltung einschränken, um extra Profite zu erzielen, können ein Gebiet mit relativ guter Nachbarschaft langfristig im Preis drücken. Gleiches geschieht, wenn ein Wohnungsüberschuss im oberen Qualitätssektor entsteht. Im Gegensatz zu diesen Filtering-Down-Effekten kann durch Investitionen einzelner Hausbesitzer der Wert eines ganzen Wohnviertels gesteigert werden. Oder ein Unterangebot im unteren Marktbereich führt zur Erhaltung abbruchreifer Wohnungen bei relativ hohen Mieten. Auch wenn der Filtering-Ansatz nur bedingt auf die Praxis übertragbar ist, zeigt er den wahren Charakter des Produktes Wohnraum. Elisabeth Lichtenberger hat deshalb das Modell des Produktzyklus auf die städtische Bausubstanz übertragen. Sie geht davon aus, dass die Stadtentwicklung als zweigliedriges Produktzyklusprozess von Stadterweiterung und Stadterneuerung aufgefasst werden kann, der durch politische, soziale oder ökonomische Bedingungen in Gang gesetzt wird. Das Ende des Zyklus kann entweder durch Wachstumsgrenzen des städtischen Systems oder durch einen plötzlichen Abbruch, zum Beispiel Krieg, neues Städtebauleitbild, erreicht werden. Der Prozess der Stadterneuerung tritt in diesem Modell mit einer zeitlichen Verzögerung zur Stadterweiterung auf. Dieser Time-Lag führt zum Stadtverfall und somit auch zur Marginalisierung von Teilen der Stadt. Da die Lebensdauer der Bausubstanz je nach Qualität und Pflege differenziert, läuft der Stadtverfallsprozess dynamisch ab. Auch Helmut Westphal sieht im Zeitintervall zwischen möglicher Umnutzung und tatsächlicher Umnutzung den Grund der Entwicklung von Wohngebieten in Sanierungs- und Slumgebiete.
Ist Mitternacht, das Kino lässt uns los. Da lachen Hummer auf Baguette. Schaufensterpuppen tragen Hugo Boss und lachen unerbittlich nett. Die Boutiquen strahlen vor Überfluss. Ein Typ in Schlafsack kotzt da in die Tür. Leuchtreklamen, Frankfurt liebt Genuss. Und du willst nix wie raus aus der Fassade hier. Ist doch alles nicht mehr wahr. Sieht nur alles noch so aus. Ist ja alles nicht mehr da. Sieht doch nur alles immer noch so aus. Wie oft gingen wir hier früher Hand in Hand. Die Sonne war nur prächtig. Nee, ein Ozonwert war uns nicht bekannt. Alles war unverdächtig. Ne Scheibe klärt, jetzt rennt ein paar Typen. Die City wird hier nachts gespenstisch leer. Noch glänzt das Möbelhaus da drüben, als ob's nicht längst schon pleite wär. Ist doch alles nicht mehr wahr. Sieht nur alles noch so aus. Ist ja alles nicht.
Wie geht man um mit Stadtvierteln, in denen Leerstand und Verfall vorherrscht? Durch den massiven Leerstand in ostdeutschen Städten ist dort eine Sanierungsart wieder aktuell geworden, die in den 60er und 70er Jahren auch in westdeutschen Städten gerne praktiziert wurde, die Flächensanierung. Flächensanierung, also der Abriss ganzer Wohnblocks mit anschließender Neubebauung, wird insbesondere dort betrieben, wo aufgrund schlechter Bausubstanz oder mangelnder Nachfrage eine Objektsanierung oder Teilerneuerung nicht finanzierbar ist. Voraussetzung für eine Flächensanierung ist zum einen, dass die Grundstücke alle in einer Hand sind und alle Bewohner vertrieben oder feiner ausgedrückt umgesiedelt wurden. Der großflächige Abriss und Neuaufbau kann zwar kostengünstiger als behutsame Renovierung des Altbestandes sein, er zerstört aber die Identität von Stadtvierteln, da mit dem Abriss auch die eingesessene Bevölkerung verschwindet. Die Entdeckung der Qualitäten alter Stadtviertel, wie Blockstruktur oder Kleinteiligkeit, führte daher seit Ende der 70er Jahre dazu, dass Wohnblocks, die aus der Gründerzeit stammen, durch Entkernung und Modernisierung aufgewertet wurden. Diese Eingriffe führten jedoch zwangsläufig zu einem Mietanstieg, wodurch wiederum soziale Gruppen aus den Stadtteilen vertrieben wurden. Reinhold Güter sah bereits 1983 im abnehmenden Angebot von Billigwohnungen die eigentliche Gefahr. Dies und nicht das imaginäre Gespenst der Slumbildung durch Entleerung von alten Wohngebieten ist die reale Gefahr, die Slumbildung durch umfangreiche Modernisierung des Altbestandes. Außerdem erschwert oft eine Vielzahl von Einzeleigentümern die gezielte Durchführung von Maßnahmen. Ebenso wie bei der gezielten Nachverdichtung von Vierteln, um eine Mischung der Sozialgruppen zu erreichen, die heute auch insbesondere in den Großwohnsiedlungen der 60er und 70er Jahre geplant wird, besteht aber immer die Gefahr, einen Prozess der Gentrifizierung in Gang zu setzen. Dabei ziehen günstige Mieten und leerstehende Gewerberäume innovative Gruppen wie Künstler, Musiker oder sonstige Kreative an. Diese Raumpioniere loten die Möglichkeiten des Stadtviertels aus und nutzen es für ihre Projekte. Brachliegende Flächen werden in der Folge als Galerien, Clubs oder Ateliers genutzt und ziehen Besucher an. Das marginalisierte Viertel rückt wieder ins Licht der Öffentlichkeit. Es wird wieder in dort zu wohnen. Das merken auch die Investoren, die sich in diese Viertel einkaufen. Je interessanter das Viertel wird, desto teurer werden aber auch die Mieten, die sich viele Bewohner nicht mehr leisten können. Auch für die Raumpioniere, falls sie es mit ihrem Engagement nicht zu Reichtum gebracht haben, wird es meist zu teuer, im Viertel zu bleiben. Sie müssen versuchen, dass ihnen das Publikum zur nächsten Gewerbebrache folgt. Die Entwicklung der Hanauer Landstraße in Frankfurt von einer Ausfallstraße mit immer mehr geschlossenen Gewerbebetrieben zu einer ersten Adresse für Kreative und Clubszene ist ein Beispiel für solch einen Aufwertungsprozess. Sanierung oder Stadtreparatur löst die Probleme also nur bedingt. Mit der Vertreibung der alten Bevölkerung werden Probleme mittel- und langfristig in andere Viertel verlagert. Da die räumliche Ausdehnung der Stadt zumindest in Europa begrenzt ist, würde die marginalen Gebiete in den Kernstädten theoretisch mit der Zeit an den Rand wandern und sich dort mit den sozialen Brennpunkten der Trabantenstädte und Großwohnsiedlungen treffen. Mit Reihenhaus-Neubaugebieten am Stadtrand, wie dem Baugebiet Riedberg in Frankfurt, wollen Kommunen die wohlhabende Bevölkerung in der Stadt halten. Wo wird es aber in Zukunft bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit mittleren oder niedrigen Einkommen geben? Wenn immer mehr öffentliche Wohnungsbaugesellschaften privatisiert werden, Sozialwohnungen aus ihrer Bindung fallen und Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Das Anwachsen der Zahl von Obdachlosen, Flüchtlingen und sonstiger sozial marginalisierter Gruppen, die schon heute in aufgestellten Wohn- oder Bauwagen, Containern oder ausrangierten Eisenbahnwagen untergebracht werden, lässt die Warnung des Deutschen Städtetags vor Slumgürteln am Stadtrand, wie sie vor 12 Jahren im Buch »Rettet unsere Städte jetzt« geäußert wurde, nicht abwegig erscheinen. Da Slums keine unabwendbare Erscheinung sind, »Slums do not simply happen«, »They are produced because they are profitable«, wie Rothenburg sagt, müssen Wege gefunden werden, diese Entwicklung in Europa zu verhindern. Wichtige Voraussetzung dafür ist, dass die Kommunalpolitik nicht ihre stadtplanerischen Steuerungsinstrumente abgibt. Ein Verkauf der städtischen Wohnungsbaugesellschaften, wie er kürzlich in Dresden erfolgte, wo 48.000 Wohnungen der WOBA an einen amerikanischen Investor verkauft wurden, bringt zwar kurzfristig ein Geldsegen, mit der sich die Kommune von ihrer Schuldenlast befreien kann. Mittelfristig können aber die Probleme für die Kommune wachsen, wenn immer mehr Bewohner aufgrund der gestiegenen Mieten zu Sozialfällen werden oder Investoren nur in die lukrativen Wohnungen investieren und den restlichen Bestand vernachlässigen. Die Politik könnte aus den Fehlern der Vergangenheit viel lernen, wenn sie die Ergebnisse der Stadtforschung zur Kenntnis nehme. Der Stadtforschung wiederum werden aufgrund des sozialen und wirtschaftlichen Wandels in unseren Städten auch zukünftig die Themen und Forschungsgebiete nicht ausgehen. But if there is one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. You're gonna be an angry young man someday. I take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. And a hungry little boy.
Yeah, in the ghetto. Auf jeden Fall, das war der Beitrag von Stefan Kyrilais. Und zwar, wie war eigentlich der genaue Titel?
Das ging um marginale Stadtviertel.
Genau, und damit machen wir jetzt nämlich weiter. Und zwar ein Interview mit Klaus Overmeier, Landschaftsarchitekt aus Berlin. Und er ist beteiligt gewesen an den Projekten Urban Catalyst, Raumpioniere und eben auch jetzt Projekte wie Neuland. Und darüber sprechen wir jetzt noch am Ende dieser ersten Stunde. In der zweiten Stunde geht es dann weiter mit dem Gespräch mit Overmeier und dann das Gespräch mit Martina Löw über Raumsoziologie. And as her young man died, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. Naja, der Hintergrund für die Raumpioniere war eigentlich der, dass wir uns so ab Ende der 90er Jahre sehr intensiv mit der Stadtentwicklung hier in Berlin beschäftigt haben und festgestellt haben, dass die Euphorie, die Anfang der 90er Jahre noch da war, dass sie doch sehr abgeklungen ist. Anfang der 90er Jahre dachte man, Berlin ist wieder vereint und man kann die Stadt jetzt endlich fertig bauen und all die Lücken und Provisorien schließen. Und als sich dann Mitte der 90er Jahre herausstellte, dass die Nachfrage nach Flächen und auch die wirtschaftliche Entwicklung doch nicht so stark war wie erwartet, da hat man eigentlich festgestellt, dass man sich auch auf Dauer noch viel stärker mit diesen Flächen beschäftigen muss.
Yeah.
Wir haben die dann in einem europäischen Forschungsprojekt Urban Catalyst sehr intensiv untersucht und haben festgestellt, dass jenseits von planerischen Konzepten sich gerade auf diesen innerstädtischen Brachflächen sehr viel Aktivitäten ungeplant und spontan entfalten. Und dazu gehört natürlich die Berliner Clubszene, die sich ja in den 90er Jahren sehr schnell auch etabliert hat, aufgrund von ungeklärten Eigentumsverhältnissen und diesen verfügbaren Räumen.
Ja.
Aber wir haben auch festgestellt, dass es viele gewerbliche Nutzungen gibt, vom Autoschrauber bis hin zu jungen Leuten, die diese Nischen nutzen, um zum Beispiel ein Patent zu entwickeln, wie man mit einem Fahrradschlauch Trommeln stimmen kann. Dann gibt es kulturelle Nutzung, Strandnutzung, alternative Wohnformen und natürlich auch eine ganze Vielzahl von gärtnerischen Projekten, die sich da eingenistet haben.
Ja, also Raumpioniere erscheint jetzt eben auch als eine Dokumentation, als in Buchform, in dem diese Zwischennutzung und die urbanen Restflächen sozusagen in Berlin dann dokumentiert werden. Und aus diesen, also diese Zwischennutzungen sind auf jeden Fall auch Zwischennutzungen geblieben. Also da hat sich dann.
Ja, das ist zunächst ganz unterschiedlich. Wir haben die einzelnen Nutzungen also sehr genau untersucht und haben versucht herauszufinden, wie haben die sich eigentlich diese Räume angeeignet, mit welcher Perspektive sind die angetreten. Sind das alles ehrenamtliche Nutzer oder sind das eigentlich eher Raumunternehmer, die versuchen, über diese Zwischennutzung ein Sprungbrett für so eine berufliche Karriere zu entwickeln?
Mhm.
Und eigentlich kann man grundlegend sagen, dass die meisten Zwischennutzer sich selbst natürlich gar nicht als Zwischennutzer sehen, sondern sie versuchen, so weit wie möglich diese Nutzung, diese Nische auszureizen.
Ja.
Umgekehrt ist es natürlich beim Eigentümer, je höher der Verwertungsdruck auf dieser Fläche ist, desto stärker ist der Eigentümer natürlich auch daran interessiert, dass sich aus dieser Zwischennutzung keine permanente Nutzung entwickelt.
Ja, klar.